Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Wie jede Woche Donnerstag stellt uns unsere Kinoexpertin Anna Wollner ihre Kino-Tops und Flops der Woche vor. Und los geht's mit X-Men Apocalypse, ein US-amerikanischer Science-Fiction-Action-Film. Und das wird die Comic-Freunde unter uns freuen, denn er basiert auf den X-Men-Comics des Marvel-Verlags. Und es spielen Stars wie Jennifer Lawrence und Michael Fassbender mit. Anna, ist es denn gelungen oder nicht?
Ich bin so ein bisschen überdrüssig geworden dieser ganzen Comic-Verfilmungen und vor allem auch der X-Men. Es ist das sechste Abenteuer, wenn man mal Wolverine rauslässt mit seinen Solo-Auftritten, dann kommt man, glaube ich, auf 9 oder auf 10 Filme. Und obwohl hier Bryan Singer Regie führt, der das Universum eigentlich auch zu neuem Leben verhalf, Anfang der 2000er mit dem ersten X-Men-Film, ist es hier schon ein Scheitern. Es ist zwar ein Scheitern auf hohem Niveau, aber es ist so ein belangloses Scheitern auch schon wieder. Es wird die Geschichte erzählt, Mutanten gegen Mutanten, gut gegen böse, denn vor 3000 Jahren oder sowas gab es so einen Übermutanten, eine böse alte Macht, der jetzt auf einmal plötzlich wieder erwacht und der die Weltherrschaft an sich reißen will, beziehungsweise einfach erstmal alles in Schutt und Asche zerlegen will. Es ist so eine göttlich-mythische Gestalt von Oscar Isaac gespielt, das eigentlich total verschenkt, weil man ihn überhaupt nicht erkennt. Man hätte da eigentlich jeden hinlegen können. Es ist so eine Mischung aus Die Mumie und X-Men, einfach weil hier diese Mythologie mit reinkommt. Es ist natürlich in der Vorlage verankert, aber wie das hier zelebriert wird, das passt für mich überhaupt nicht. Es sind viel zu viele X-Men, also viel zu viele Mutanten, die es schon gibt, die neu eingeführt werden. Natürlich Jennifer Lawrence als Mystik bzw. Raven, eine relativ zentrale Figur, die aber so ein bisschen ihre Rolle aus Die Tribute von Panem weiterspielt. Nur, dass sie eben blau ist und so eine neue Armada von X-Men, eben die neuen Mutanten, die mit ihren Fähigkeiten noch nicht so richtig umgehen zu wissen, anlernt. Dann haben wir James McAvoy und Michael Fassbender, also Professor X und Magneto, die ja schon seit Jahren sowas persönlich Laufen haben etc. Der Film macht wenig richtig, viel falsch. Eine der besten Szenen überhaupt, die hatten wir genauso schon im letzten X-Men-Film. Die Figur des Quicksilvers, also ein junger Typ, der sich ganz schnell bewegen kann und diese Fähigkeit ausnutzt, um ja so Momentaufnahmen zu verändern. Es gibt im letzten Film diese grandiose Szene in der Küche, die wird hier eigentlich kopiert, nur dass es diesmal das explodierende Schloss ist, was er unter Zeitlupe verändert. Das sind schon so visuelle Spielereien, die Spaß machen. Das Ganze reiht sich aber in eine ziemlich fade, vorhersehbare und langweilige Geschichte ein.
Und der nächste Film, den du uns vorstellst, der hat so gar nichts mit Comic zu tun. Petting Zoo heißt der und darin geht es um eine junge Frau, 17 Jahre alt, die schwanger wird. Wie hat er dir gefallen?
Ein ganz, ganz starker Film. Auch hier muss ich leider einen Abstrich machen, nicht an der Qualität des Films, sondern an der Größe des Films. Der ist so klein, dass er leider nur in zwei Berliner Kinos laufen wird, nämlich in den Hackschen Höfen und im FSK-Kino. Aber trotzdem an alle Berliner, geht in diesen Film, das ist wirklich so eine ganz kleine Perle, eine kleine Entdeckung. Petting Zoo, das ist ja eigentlich ein Streichelzoo, hat also eher nichts Anrüchiges, was man ja eigentlich erstmal vermuten könnte bei dem Wort Petting. Aber dieses Petting Zoo, das ist so ein bisschen Sinnbild für diese Stimmung. Es ist ein sehr, sehr trostloser Ort, ein Vorort von San Antonio in Texas, Trailer Park an Trailer Park, ranzige Diners, in denen man eigentlich nicht essen gehen will, desillusionierte Teenager, tatsächlich der Ort mit der zweithöchsten Schwangerschaftsabbruchrate unter Teenagern der USA, überhaupt doppelt so hoch wie im Durchschnitt. Und genau in diesem Ort lebt Lila. Irgendwann stellt sie fest, dass sie schwanger ist. Dabei hat sie ihren Freund gerade verlassen, hat ein Stipendium fürs College bekommen, könnte eigentlich nach der Highschool studieren, als Erste in ihrer Familie. Und jetzt wird dieser Traum platzen, einfach weil sich Schwangerschaft und Studium nicht vereinen lässt. Und das ganz Tolle an dem Film ist, dass er beobachtet und dass wir einfach mit dabei sind. Es sind Laiendarsteller, die hier die Hauptrollen spielen, die genauso leben und lieben wie die Figuren, die sie spielen. Devon Keller, die Hauptdarstellerin, für mich eine absolute Entdeckung, steht hier das erste Mal vor einer Kamera. Und ja, man hat wirklich einfach das Gefühl, man ist einfach nur dabei und guckt ihr dabei zu, wie sie ist, wie sie lebt. Es gab schon mal so einen Film, der in so eine ähnliche Kerbe reingeht, auch wenn er thematisch ein bisschen anders war. Das war Winterspawn, der erste ernstzunehmende Film von Jennifer Lawrence, der ja auch gleich eine Oscar-Nominierung eingebracht hat. Soweit würde ich hier gar nicht gehen. Eine Oscar-Nominierung braucht dieser Film nicht, wird er auch nicht bekommen. Aber der ist, ja, hat was total Melancholisches, ist ein ganz leises Drama, fast schon wie eine Ballade. Die Regisseurin Mika Maggies erzählt hier in Ansätzen ihre eigene Geschichte. Das ist ihr Debütfilm. Also in einen Debütfilm so eine Kraft zu legen und damit so eine filmische Entdeckung zutage befördern, da kann ich nur sagen, ich ziehe meinen Hut vor diesem Film.
Und der dritte Film, der hat auch so vom Genre her, also wir springen hier von den Genren hin und her. Es ist ein Horrorfilm, heißt The Witch. Und vor dem US-Kinostart durfte Horror-Altmeister Stephen King diesen Film sich anschauen. Und er hat darauf im Anschluss auf Twitter die Nachricht verbreitet, wie sehr er sich beim Ansehen dieses Films gefürchtet hätte. Du auch, Anne?
Ja, fürchten ist vielleicht das bessere Wort als Horror, denn diese Etikettierung Horrorfilm passt hier nur in Ansätzen. Der Film hat in Sundance den Regiepreis gewonnen im letzten Jahr, ist seitdem so ein absoluter Geheimtipp und es ist jetzt nicht so ein Splatter-Hau-drauf-Horror, der uns hier vorgeführt wird, sondern eher so eine wohlige Gänsehaut, die lange bleiben wird, weil The Witch unaufgeregt und verstörend ist. Basiert darauf legt der Film Wert und zeigt uns das schon direkt zu Anfang mit Einblendungen auf einer alten Volkssaga. Also es geht natürlich, wie der Titel schon vermuten lässt, um Hexen. Der Film spielt in Neuengland um 1630. Eine siebenköpfige Familie, ein Farmer, seine Frau und seine fünf Kinder leben abgeschieden am Waldrand auf einem kleinen Stück Land und die Ernte verfault. Das Leben ist unglaublich hart, der Glaube an Gott sitzt in dieser Familie unglaublich tief und es passieren auf einmal merkwürdige Dinge. Zum Beispiel das jüngste Kind, das beim Spielen mit der Ältesten plötzlich verschwindet. Und dann steht auf einmal dieser Vorwurf im Raum, war es ein Wolf oder war es eine Hexe, wer hat das Kind verschleppt? Und diese Antwort auf diese zentrale Frage bleibt The Witch schuldig. Und genau das ist super und hebt den Film wirklich ab. Es ist nicht so eine übliche Exorzistengeschichte, sondern eigentlich auch, ja, wir sind hier dabei, wie aus einem jungen Mädchen eine Frau wird, die sich aber einfach gegen die Konvention stellen muss. Es ist eine ungemütliche Atmosphäre, dieses raue Setting, schwarze Magie, Hexenkünste, Exorzismus. Der Film funktioniert eben deswegen so gut, weil er ohne die großen Effekte auskommt und deswegen eigentlich ja umso intensiver wirkt.
Anna Wollner empfiehlt in dieser Woche vor allem Petting Zoo und auch The Witch und X-Men Apocalypse können Sie einfach mal auslassen. Vielen Dank, Anna.
Gern geschehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.